Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike Podcast. Mein Name ist Sebastian Hohlbaum, ich bin Redakteur bei der Roadbike. Heute haben wir für euch eine kleine Sondersendung im Programm. Zwischen den Jahren wurde der Radhersteller Canyon Ziel eines Hackerangriffs. Dabei wurde für einige Tage die komplette Firma lahmgelegt. Nichts ging mehr. Die Datenbanken mit Bestellungen und Lagerbeständen waren nicht mehr zu erreichen. Ja, und selbst das Telefonieren war nicht mehr möglich. Was ist da genau passiert? Wurden da Daten gestohlen und sind Kundendaten betroffen? Und wie sieht es mit meiner Radbestellung jetzt aus? Muss ich da länger warten? Unser Kollege Björn Gerteis, Redaktionsleiter von Karl und Elektrobike, hat mit Thorsten Lewandowski gesprochen, der ist Canyons Global Communication Manager. Und ja, die haben diese Fragen beantwortet, wie man auf den Angriff aufmerksam geworden ist, ja, was genau passiert ist und wie es jetzt weitergeht. Deswegen gehen wir jetzt direkt zum Interview. Ton ab.
Thorsten, vielen Dank, dass du dir die Zeit für ein kurzes Telefoninterview nimmst. Wir reden am Telefon, weil bei euch die alten digitalen Systeme nach dem Hackerangriff wahrscheinlich noch nicht funktionieren, oder?
Mittlerweile gibt es wieder neue Nachrichten. Wir haben uns in den letzten Tagen immer von Tag zu Tag an neuen Nachrichten erfreuen dürfen. Und tatsächlich ist es so, dass jetzt auch die Erreichbarkeit von Canyon wieder so weit hergestellt ist, dass auch Kunden wieder mit uns sprechen können über die gewohnten Kanäle. Aber das war nicht immer so in den letzten Tagen.
Das war vor allem ab dem 27.12. nicht der Fall. Das ist sicher ein schwarzer Tag in den Geschichtsbüchern von Canyon. Gib uns doch mal einen Einblick, was ist passiert?
Also ist auf jeden Fall ein sehr ereignisreicher Tag gewesen, der 27. Dezember und auch die Tage und Wochen, die seitdem ins Land gezogen sind. Es war so, dass am 27.12., dem ersten Arbeitstag nach den Weihnachtsfeiertagen, wie gewohnt bei Canyon hätte gearbeitet werden sollen. Und als dann morgens um 5.50 Uhr die Kollegen, die den Betrieb in der Factory dann aufnehmen wollten, wo um 5.55 Uhr Schichtbeginn ist für die Produktion unserer Räder, haben sie festgestellt, dass sie sich nicht in die IT-Systeme anmelden können. Und haben dann, wie das üblich ist, wenn man ein IT-Problem feststellt, haben sich dann über die unsere Hotline an die Kollegen, an die Rufbereitschaft gemeldet. Und die haben dann mit einem kurzen Blick festgestellt, dass es nicht darum geht, dass möglicherweise ein System ausgefallen ist, sondern dass komplett unsere IT nicht funktioniert. Das nennt man einen Company Standstill in diesem Fall, weil tatsächlich das gesamte Unternehmen betroffen war.
Habt ihr für so einen Company Standstill irgendeinen Maßnahmenplan? Gibt es da einen Emergency Plan? Was macht man, wenn gar nichts mehr geht als Unternehmen, was gerade auf die digitale Infrastruktur extrem angewiesen ist?
Also zunächst mal macht man große Augen, denn einen Plan dafür hatten wir selbstverständlich nicht. Man kann sich das so vorstellen, dass das für eigentlich jedes Unternehmen, digital oder analog, der GAU ist, wenn tatsächlich kein System mehr funktioniert, wenn man keine E-Mails schreiben kann, wenn eine Lagerlogistik nicht funktioniert, eine Produktionsstraße nicht funktioniert und eigentlich so ziemlich alles das nicht funktioniert, was in irgendeiner Form auf ein EDV-System zurückgreift. Und dementsprechend hatten wir natürlich keinen Plan für diesen kompletten Ausfall. Was wir aber hatten, war eine sehr handlungskräftige Truppe, die sich dann damit beschäftigt hat, mit dem, was es zu tun gibt. Wir haben dann also innerhalb kürzester Zeit sowohl intern uns Gedanken gemacht, wen wir aus dem Unternehmen hier brauchen, um zu analysieren, was geschehen ist und dann entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Dafür wurden einige Kolleginnen und Kollegen dann auch aus dem Urlaub zurückgeholt. Gleichzeitig haben wir externe Berater zu uns kommen lassen, Cybersecurity-Experten, die sich mit diesem Thema weitaus besser auskennen als wir. Und natürlich auch die obligatorische Meldungen an die zutreffenden oder an die zuständigen Behörden, sodass auch da von offizieller Seite direkt alles eingeleitet werden konnte, was zu tun war ab dem Moment.
Und bei euch lief ab 5.50 Uhr quasi überhaupt gar nichts mehr? Wie hat man sich den Arbeitsalltag bei Canyon vorzustellen, wenn überhaupt gar nichts mehr funktioniert?
Es gibt dann keinen Alltag. Das ist die absolute Ausnahme von jeder Regel. Und von Alltag kann da nicht gesprochen werden. Es gab zunächst mal noch quasi diesen Trotzmoment. Das ist, kennt man ja so, wenn man etwas mitgeteilt bekommt oder eine Erfahrung macht, die man eigentlich nicht machen will, dann wehrt man die ja gerne erstmal noch ab und tut so, als sei sie nicht real, sodass also auch erstmal gesagt wurde, mal abwarten, jetzt gucken wir erstmal, was das nun alles ist und was wir machen können. Aber es war uns sehr schnell klar, dass das ein derart gravierender Eingriff in unsere Handlungsfähigkeit ist, dass für alle diejenigen, deren Arbeitsstätten in dem Moment nicht liefen, wie jetzt zum Beispiel die Produktion oben in der Canyon Factory, die wurden dann nach Hause geschickt. Und das war dann auch für einige Tage der Fall, dass diese Kolleginnen und Kollegen dann nicht arbeiten kommen konnten.
Wie sieht's aktuell aus?
Aktuell sieht es hervorragend aus. Wir sprechen heute am Montag, den 20. Januar miteinander und seit heute läuft unsere Produktion wieder. Wir hatten in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder kleine Schritte nach vorne gemacht, haben zunächst einmal uns darauf konzentriert, dass unsere Kundenkommunikation wieder in Gang kommt, dass Menschen uns erreichen können, dass wir Menschen erreichen können, die beispielsweise Bestellungen platziert haben, dankenswerterweise in dieser Zeit. Denn die Webseite war von diesem Angriff nicht betroffen, sodass Kunden also im Prinzip ganz normal wie immer über Canyon.com ihre Bestellung platzieren konnten. Nur die Auftragserfassung, Bestätigung und Verarbeitung dahinter funktionierte nicht, sodass man sich als Kunde dann schon wundern konnte, warum danach nichts weiterging. Das haben wir mittlerweile auch, oder das war der erste Schritt, den wir gehen wollten, um für unsere Kunden wieder da zu sein. Das haben wir geschafft. Als nächstes ging es dann darum, die Produktionsstraße wieder ans Laufen zu bekommen. Das ist seit heute der Fall und wir haben mittlerweile auch wieder Zugriff auf unsere Serverdaten. Das heißt, auch wir in den Abteilungen Entwicklung, Marketing, Vertrieb etc. können jetzt wieder ansatzweise normal arbeiten. Was wir noch nicht können, ist E-Mails schreiben und lesen. Das wird aber auch im Laufe der Woche dann wieder der Fall sein.
Was müssen denn Kunden beachten, die in der Zeit, als eure Systeme down waren, Räder bestellt haben?
Mittlerweile nichts mehr. Sie durften sich anfangs darüber wundern, dass sie nicht wie gewohnt nach erfolgter Bestellung und Bestätigung der Webseite, dass die Bestellung eingegangen ist, dass danach nichts mehr kam. Üblicherweise erfasst dann SAP die Bestellung und leitet alles ein, was danach einzuleiten ist, bis eben zum erfolgreichen Versand. Darüber gibt es dann auch immer eine E-Mail-Kommunikation mit dem Kunden über die einzelnen Schritte. All das gab es nicht, sodass Kunden also sich eben wundern konnten und dann, wenn sie versucht hatten, bei uns nachzufragen, leider niemanden erreicht hatten in den ersten Tagen. Das ist aber schon seit 14 Tagen vom Tisch. Konnten Bestellbestätigungen rausschicken. Das war zwar ein manueller Prozess, aber wir haben dafür Workarounds geschaffen. Und dementsprechend gab es tatsächlich für Kunden im Prinzip nie einen gravierenden Einschnitt, mit Ausnahme der Tatsache natürlich, dass sich der Versand von Bestellungen zwangsläufig verzögert hat und auch noch weiter verzögern wird, weil wir keine Räder bauen konnten in der Zeit und dementsprechend das jetzt alles nacharbeiten müssen.
Für euch ist das sicher eine Premiere, ein Hackerangriff in diesen Ausmaßen. Habt ihr das Gefühl, dass die Kunden, die jetzt Räder bei euch geordert haben und länger warten müssen, als sie es gewohnt waren oder sich erhofft haben, dafür Verständnis haben, in welcher Situation ihr seid? Oder gab es auch Kunden, die zum Beispiel Bestellungen storniert haben?
Also es gibt natürlich immer beide Seiten, aber überwiegend sind wir mit einer sehr positiven Rückmeldung versorgt worden seitens der Kunden, sowohl über unsere eigenen Kanäle, als wir sie wieder bedienen konnten, als auch das, was wir in verschiedenen Bike-Foren mitlesen durften. Nachdem wir am 6. Januar unsere Pressemeldung rausgegeben hatten, gab es ja die offizielle Kommunikation, was bei uns los war. Und selbstverständlich gab es in diesen Foren auch, sagen wir mal, nicht so freundliche Stimmen gegenüber Canyon, die sich stark auf Vergangenes dann zum Beispiel bezogen. Aber erfreulicherweise gab es eine große Anzahl von Menschen, die sich vor uns gestellt haben und gesagt haben, hey, guck doch mal hin, die sind Opfer eines Cyberangriffs geworden. Ja, die haben nicht irgendwie Mist gebaut, da hat nicht irgendjemand den falschen Knopf gedrückt, sondern die sind im Prinzip, denen ist kriminell nachgespielt worden. Und dementsprechend haben wir uns wirklich gefreut, dass es viele gab, die da mit Verständnis und auch quasi mit Verteidigung für uns argumentiert haben. Und unterm Strich muss ich sagen, ist das für uns, was den Kontakt zu unseren Kunden angeht, wirklich gut abgelaufen.
Kunden machen sich ja gerade in der digitalen Welt auch zu Recht häufig Sorgen um ihre Daten. So ein Hackerangriff hat natürlich auch irgendein Ziel. Ist bei euch irgendwas abhanden gekommen, sprich Kundendaten, Entwicklungsdaten? Welches Ziel hatte dieser Angriff?
Also die Angreifer hatten ganz eindeutig nicht das Ziel, Daten von Canyon zu klauen, egal welcher Natur. Es ging primär darum, das Unternehmen in seiner Handlungsfähigkeit zu stören bzw. auf Null zu schalten und dementsprechend die wirtschaftliche Infrastruktur des Unternehmens zu stören. Was Daten angeht, ist es zum Beispiel auch so, dass wir, da sind wir auch zugefragt worden, zum Beispiel Kreditkartendaten gar nicht speichern. Das funktioniert bei uns über ein anderes System. Da wird dann erst, also ich nenne es mal einfach ausgedrückt, einen verschlüsselten Code wird erst beim Drittanbieter, also bei demjenigen, der die Kreditkarte hostet, wird das dann erst aufgelöst und dadurch wird dann zum Beispiel eine Bankverbindung sichtbar. Das heißt, da bestand zu keiner Zeit klar, dass solche Daten irgendwie abhanden kommen.
Das heißt, wenn kein Datenklau vorliegt, gab es Lösegeldforderungen seitens des Hackerangriff-Teams?
Das ist jetzt der schöne Moment, wo ich mich wie in einem Tatort fühlen darf und sage, mit Verweis auf laufende Ermittlungen darf ich mich dazu nicht äußern.
Hat man denn schon eine Idee, wer dahinter steckt?
Das Muster des Angriffs ist nicht unbekannt. Mehr wissen wir selber nicht und ob die Ermittler, die da immer noch laufend dran arbeiten, mehr wissen, entzieht sich bislang unserer Kenntnis. Ist für unser aktuelles Tun allerdings auch, ich will nicht sagen irrelevant, aber nicht prioritär relevant. Natürlich ist es gut zu wissen, wenn man weiß, wer hinter einem Angriff steckt, wer einem übel mitspielt. Wir sind aber natürlich in erster Linie daran interessiert, das aufzulösen und wieder in normales Arbeiten zu kommen. Und alles andere ist Aufgabe der Behörden. Die Kriminalpolizei Koblenz arbeitet daran. Hier gibt es eine große Abteilung für Cyberkriminalität direkt hier bei uns um die Ecke, dankenswerterweise. Das Landeskriminalamt arbeitet mit einer Spezialeinheit daran mit. Und das ist deren Aufgabe, sich darum zu kümmern.
Allein an der Aufzählung, wer alles an diesem Fall beteiligt ist, lässt sich davon ganz schnell erkennen, dass es sich um keine Bagatelle handelt. Das heißt, ihr habt als Unternehmen einen ziemlich großen Schaden genommen. Könnt ihr den schon beziffern?
Das können wir nicht, nein. Da man bei einer solchen Aktion ja immer im Prinzip den unmittelbaren und den mittelbaren Schaden in Erwägung ziehen muss. Gegen unmittelbare Schäden kann man sich versichern. Das ist bei uns glücklicherweise auch der Fall. In welcher Höhe da was abgesichert ist, kann ich dir mit Sicherheit nicht sagen. Der mittelbare Schaden ist in der Regel durch so etwas wie Rücktritt vom Kauf, Imageverlust etc. zu beziffern. Da hoffen wir natürlich darauf, dass sich das weiterführt, was wir bislang erfahren haben, nämlich das Verständnis für uns und die positive Reaktion der Canyon-Fans, sodass wir da hoffentlich keine größeren Ausfälle aufgrund dieser Tatsache zu verzeichnen hätten. Alles Weitere muss die Zeit zeigen.
Was lernt man denn als Unternehmen von so einem Vorfall? Was einmal passiert, passiert vielleicht auch zweimal?
Ja, man lernt, dass es keine garantierte Sicherheit gibt. Speziell wir als digitales Unternehmen mit Wirkungskreis eben im Internet und über digitale Kanäle hatten natürlich einen nach unserem Verständnis bis dato ausreichenden Schutz unserer Systeme. Das ist natürlich klar, dass sich jedes Unternehmen aufstellt und guckt, was sind unsere Anforderungen, sich entsprechend absichert. Aber ich sag mal, man kann das ein bisschen mit einem Fahrradschloss vergleichen. Das kennen wir alle aus unserem Alltag. Du kaufst dir dein Traumrad für 5.000 Euro, schließt es in der Stadt an und hast dir natürlich das ganz teure Schloss Stufe 10 gekauft. Wenn derjenige das haben will, aber ausreichend viel Zeit hat und das richtige Werkzeug, wird ihn das auch nicht davon abhalten, das zu klauen. Das ist leider so, dass es keine absolute Sicherheit gibt. Wir hatten in den Tagen über Weihnachten, wer das ein bisschen verfolgt hat in den Medien, gab es Angriffe auf das österreichische Außenministerium. Die Uni in, ich glaube, Gießen war es, ist angegriffen worden. Wir alle sind nur mäßig überrascht, wenn wir sowas lesen wie das Pentagon ist Ziel eines Hackerangriffs geworden. Ganz offensichtlich gibt es also auch Institutionen, die sicherlich über nochmal weitaus höhere Standards verfügen, die auch nicht sicher sind. Das gibt es insofern nicht. Wir werden natürlich nacharbeiten, das ist klar. Wir gucken, dass wir jetzt zu 100% verstehen, wie das geschehen ist bei uns und werden uns stärker absichern als zuvor und können dann nur wie jeder darauf hoffen, dass es reicht.
Ab wann läuft bei euch wieder der Regelbetrieb in allen Bereichen?
Das lässt sich noch nicht so genau sagen. Wir denken tatsächlich von Tag zu Tag und arbeiten eine Prioritätenliste ab. Jetzt sind wir tatsächlich schon so weit, dass wir, sagen wir mal, in der Woche, in der wir jetzt sprechen, schon sehr viel entspannter wieder atmen können und arbeiten können, als das noch vor 2 Wochen der Fall war. Wir können Bestellungen annehmen, wir können sie bestätigen, wir können sie bearbeiten, wir können Räder verschicken, wir können Räder bauen. Das heißt, unser Kerngeschäft ist schon wieder gesichert. Die Tatsache, dass wir jetzt zum Beispiel noch nicht wieder über unsere regulären E-Mail-Adressen erreichbar sind oder wir auch sonst noch hier zwischen den Abteilungen ein bisschen Kommunikationsprobleme haben, das sind jetzt gemessen an dem, was es war, maximal noch ein bisschen Bauchschmerzen.
Thorsten, vielen Dank für dieses Gespräch und die vielen Informationen und wir bleiben weiter am Ball.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.